Du, Steinhaus?
Ja, bitte,
Hallo?
Kuchenbäcker.
Darf ich fragen, was du da gerade machst?
Ein Hut.
Ein Hut?
Ja, ein Hut.
Ein Hut aus Alufolie?
Ja, sicher. Das soll ja schließlich ein Aluhut werden.
Ja, bist du noch zu retten? Wozu um alles in der Welt brauchst du denn einen Aluhut?
Ich gehe gleich spazieren.
Ja, Zappalot, du willst doch nicht einfach zusammen mit diesen Schwurblern, Corona-Leugnern, Verschwörungstheoretikern,
Na, sag's doch, Impfgegner.
genau, Impfgegnern. Ja, bist du denn von allen guten Geistern verlassen? Da machen wir Podcasts über Fake News und den ganzen Kram und du bist jetzt Impfgegner?
Ja, warum nicht?
Sag mal, Steinhaus, ich muss doch jetzt nicht etwa bei Adam und Eva anfangen und dir erklären, dass wir nur aus der Pandemie kommen und die Pandemie zur Endemie wird, wenn ein Großteil der Bevölkerung, aber vor allem der ja über 60 vollständig geimpft ist und wenn.
Kuchenbäcker, das mag sein. Aber bei der Impfpflicht hört's einfach auf. Leben wir denn etwa mitten in einer Impfdiktatur?
Entschuldigung, jetzt machst du aber ein Fass auf. Also allerdings, bevor ich jetzt auch noch ein Referat über die Definition von Diktaturen, Autokratien und so weiter halte, dann kann ich dich zumindest in diesem Punkt, glaube ich, beruhigen.
Was meinst du?
Sie wird nicht kommen, die Impfpflicht.
Wer sagt denn das?
Na, die Medien.
Ha! Lügenpresse, GZ, Systemheinlinge, fies.
Jetzt machen wir halblang. Nun gibt endlich mal eine Meldung, die euch gefallen müsste, also euch hier, ne, Impfgegner und Co. Und das ist dann wieder auch nicht recht. Jetzt entscheidet euch halt mal.
Okay, ist ja gut. Ich habe mich entschieden. Hurra, hurra, die Impffreiheit ist da. Endlich haben wir obsiegt. Wusste ich doch von Anfang an. Die Stimme des Volkes wurde gehört. Merkel und Spahn wandern in den sibirischen Arbeitslager. Ich bin nicht umsonst bei Minusgraden nur mit einem Aluhut bekleidet spazieren gegangen und habe mich gefühlt wie Sophie Scholl, General von Stauffenberg und Martin Luther King in Personalunion. Sieg! Sieg! Sieg!
Entschuldigung, bevor jetzt noch einer, dass ich dich in diesem Enthusiasmus unterbreche, aber ich muss mal leider ein klein wenig Wasser in den Wein gießen. Dass die Impfpflicht nun doch nicht kommt, das liegt gar nicht an deinem ach so mutigen und selbstlosen Spazierengehen.
Liegt nicht? Ja, aber wenn wir nicht, wenn die Bewegung, das Volk.
Es gibt einfach nicht genug Papier.
Papier? Wie jetzt Papier? Jetzt bist du aber informiert, Kuchenbäcker. Zum Impfen benötigt man gar kein Papier, sondern Mikrochips, fragt Bill Gates.
Aber doch nicht zum Impfen, Steinhaus. Das Papier wird benötigt, um alle Versicherten anzuschreiben und zum Impftermin einzuladen. Oder vorzuladen, wie du es ausdrücken würdest. Das druckt man halt auf Papier und steckt es in einen Umschlag. Also beziehungsweise 120 Millionen Blatt Papier und 120 Millionen Umschläge. Vielleicht auch noch 120 Millionen Briefmarken, da bin ich mir aber nicht so sicher.
Na klar, und das hast du jetzt aus den Medien.
Natürlich, das sagte ich doch.
Hör mal, Kuchenbäcker, jetzt zweifle ich aber auch mal an deiner Medienkompetenz. Gerade du als angeblich studierter Publizistikwissenschaftler müsstest doch erkennen, dass das nichts anderes als Satire sein muss. Wie bei diesem, das hat man doch letztes Mal hier, diesem angeblichen Tucholsky-Gedicht über Impfgegner von vor 100 Jahren da. Das hat sich doch bestimmt wieder diese gechippte und von Mobilmasten verstrahlte Böhmermann-Bosetti-Welke-Mischpoke ausgedacht. Haha, sehr lustig, wie originell, aber so sind sie halt.
Leider nein, keine Satire, die bittere Wahrheit. Also bitter für diejenigen, die das mit dem Ende der Pandemie vielleicht doch gerne etwas schneller hätten und im nächsten Herbst und Winter nicht wieder den Corona-Wellen-Murmeltier feiern wollen. Aber gut, ja gut, sei es so. Ihr habt obsiegt. Glückwunsch, liebe Impfgegner-Community. Glückwunsch.
Ja, wieso jetzt Glückwunsch? Der Papiermangel ist ja angeblich der Grund und nicht mein montägliches Spazierengehen unter menschenunwürdigen Bedingungen, stets diese Willkür des Polizeistaats fürchtend und ihr dennoch mutig und stolz trotzend. Ha! Nein, nicht mit uns.
Wie was? Nicht mit uns.
Dann machen wir nicht mit. Wir lassen uns doch nicht verarschen. Millionen von Menschen ziehen von Wasserwerfern und Pfefferspray, sitzen sich auf und lassen Wochen für tapfer. Auf die Straße setzen wir uns. Und jetzt soll die Impfpflicht nicht kommen und wegen Papiermangel.
Papiermangels.
Wie bitte?
Wegen des Papiermangels. Genitiv.
Boah, lass mich doch in Ruhe, Herr Oberlehrer. Tschüss, ich hau ab.
Wie, tschüss? Wo gehst du denn jetzt hin, Steinhaus? Du musst doch gar nicht mehr spazieren gehen. Ja, aber du musst doch gar nicht mehr spazieren gehen.
Doch, ich gehe jetzt spazieren.
Ja, aber...
Oder doch? Nee, ich hab's mir anders überlegt. Ich gehe nicht spazieren.
Ich wollte gerade sagen, du musst doch gar nicht spazieren gehen. Wo gehst du jetzt hin?
Ins nächste Impfzentrum. Und lass mich auf der Stelle impfen. Aus Protest gegen den Papiermangel. So weit kommt's wohl noch. Papiermangel, hör mal.
Steinhaus, Steinhaus, jetzt bleib doch. Steinhaus. Ach, jetzt hat er seinen Aluhut vergessen. Hallo, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Hier ist wieder euer Pottermos, der Podcast zu Popkultur und Zeitgeschehen, frei nach dem Propheten Amos mit
Mitch
und Arndt. Hallo.
Yay, da sind wir wieder.
Ich merke gerade beim Vorlesen dieser Station-ID, dass es doch gut ist, dass es Plop-Schutz fürs Mikro gibt. So viel Laute drin. Pottermos, Popkultur, Podcast.
Ja, wie geht's dir, Mitch?
Gut geht's mir. Ich freue mich, dass wir dieser Folge eine kleine neue Rubrik vorgeschaltet haben, nämlich Satire XS, also so ganz ohne Jingle, aber sie heißt Satire XS.
Also XS wie T-Shirt-Größe XS.
Ja, genau, also ganz klein gehalten. Wir wollen es ja nicht anmaßen, so mit solchen Sendungen wie Satire Deluxe irgendwie uns vergleichen zu wollen. Also beim letzten Mal oder was für das vorletzte Mal schon, da haben wir ja gesprochen von den Kollegen von Satire XS. Nee, Quatsch, Satire Deluxe, so war das. Und da hagelt es doch Unverständnis, also zumindest hier im häuslichen Bereich. Das ist größten wahnsinnig geworden. Da dachte ich, naja gut, gucken wir mal, ob wir es denn auch hinkriegen mit der Satire. Wir haben eine kleine Satire vorgeschaltet. Ich fand sie jetzt gar nicht mal so schlecht. Also wir können das, Leute, die sowieso alle so, also unsere Zuhörer jetzt so fleißig bei uns in die Kommentare schreibt uns einen Kommentar, sollen wir das beibehalten? Also wenn sich keiner dagegen entscheidet, machen wir es einfach.
Macht ein bisschen Arbeit mit, ne? Also kannst du ja auch zu Recht ein bisschen selbst auf die Schulter klopfen. Da hast du ein schönes Werk heruntergetippert.
Und, ja, das habe ich ganz schnell heruntergetippert.
Ja, drei Seiten waren es dir, ne? DIN A4.
Ja, das ist schlecht. Gut, aus mir heraus.
Einfach so, wie damals, in guten Waldiswelle-Zeiten.
ja, der alte Spirit ist noch da.
Der alte Spirit ist wieder da und auch das Haspeln ist da, aber wir sind ein No-Cut-Podcast. Das war One Take, mehr gibt's nicht. Und wenn euch das nicht gefällt, macht's mal selbst nach.
Dann braucht euch doch so ein Loch ins Knie.
Ja, richtig. Wo wir wieder beim Fraggles wären. Hey. Aber hat Spaß gemacht tatsächlich, das einfach mal so runterzulesen und auch versuchen zu spielen. Und ich glaube, fürs erste Mal war es ganz gut.
Ja, also wir können es ruhig ein bisschen selbst beweihräuchern. Also interessant. Also ich habe jetzt gedacht, es ist doch eine Satire. Es ist ja irgendwie anders gelaufen, als ich mir mal vorgestellt hatte. Ja, ich habe mir so ein paar andere Sachen überlegt. Dieses Ganze, ich meine, das ist ja wirklich daher der Anlass war, ich habe diese Meldung gelesen beim WDR und dachte, ja, das ist bestimmt Satire. Also mir war schon eigentlich klar, dass es keine ist, aber so wie das geschrieben ist, dass was, Papiermangel, keine Impfpflicht, das ist der Grund, das schreit doch nach Satire. Und heute ist der Tag, am Freitag war der Tag, wo diese Satire-Sendung im ZDF laufen und da wird es bestimmt aufgegriffen werden.
Und ja, ich glaube, Sarah Bosetti,
diese
Bosetti hat es schon aufgegriffen, da habe ich schon gesehen tatsächlich, dieses, warum haben wir uns die ganze Zeit jetzt gestritten, wenn es am Ende an Papier mangelt.
Genau, das ist ja auch ungefähr.
Hätten wir uns auch schenken können.
Und ich dachte,
und meine Reaktion war, ich habe es ja auch gelesen und ich glaube, nee, im häuslichen Umfeld wurde es mir herangetragen und ich bin aus allen Wolken gefallen und bin, naja, einerseits belustigt, auf der anderen Seite aber auch ein bisschen wütend geworden, wo ich dachte, da muss der Staat sofort eingreifen und den Krankenkassen verbieten, mit Papier zu hantieren. Das ist doch wohl 2022, also das ist nicht euer Ernst.
Ja, ich habe auch gedacht, du bist doch jemand, der so rein beruflich mit solchen Dingen zu tun hat. Also wie zum Beispiel jetzt papierlosen...
Genau, Digitalisierung.
Genau.
Also, so nennt man es.
Das kann doch wirklich nicht sein. Und ich dachte, was ist denn das? Gibt es da demnächst auch keine Wahlen mehr? Also da müssen doch Leute auch angeschrieben werden. Ja. Worauf kann man noch alles verzichten? Irgendwie so vielleicht für Steuerbescheide und gut, wäre vielleicht gar nicht mal schlecht. Oder so Mahnungen vom Arzt. Wird einfach nicht mehr verschickt.
Das ist schon ziemlich absurd.
Also, Briefkastenwerbung.
Natürlich soll man kein Gesetz durchsetzen oder umsetzen, was nicht durchsetzbar ist. Das sagt auch der Friedrich Merz andauernd. aber nee, an sowas darf es echt nicht scheitern. Nicht in Deutschland. Ich meine, wir machen uns doch wirklich lächerlich vor allen anderen europäischen Staaten, oder?
Ja, das Gefühl hatte ich auch so ein bisschen. Vor allem bevor das Ganze ja durch den Bundestag geht. Also ich meine, so weit sind wir ja noch gar nicht. Und komm mal mit. Moment mal, Leute, halt. Könnt es vergessen, braucht gar nicht erst mal anfangen zu debattieren. Wir haben doch einfach nicht genug Papier. Habt ihr Pappnasen das nicht begriffen?
Das ist absurd. Aber wir sind jetzt tatsächlich in der, keine Ahnung, 5. oder 6. Welle. Dieses verdammten Covid. Und
Covid heißt das, ne?
Ja, sagt mein Nachbar immer gerne. Ja, Covid. Und er nimmt auch kein Ende, wobei jetzt ja diese ganze Lockerungsdiskussion beziehungsweise 20. März ist ja auch hinter uns. Es hat ja nicht ganz hingehauen mit der Karnevalswelle, möchte ich mal behaupten. Und der Skifahrwelle, ich habe keine Ahnung, was jetzt die Verbreitung so stark befeuert hat. Ja. Oder war es doch die zweite und Subvariante von Omikron? Ich habe keine Ahnung. Ich blicke da mittlerweile nicht mehr durch. Aber wir haben auch gar nicht mehr so die Zeit, uns damit zu beschäftigen, weil wir jetzt schon seit 4 oder 5 Wochen lang im Krieg sind, ne?
Richtig, genau. Also da hat man eigentlich gedacht, gut, das auch zwangsläufig ist deswegen halt auch Corona vorbei. Ne, weil auch da gar kein Platz mehr ist für die Berichterstattung. Und so gesehen gibt es halt wichtigere, also ich meine, natürlich ist es wichtiger, aber ja, so schnell kann auch etwas von der medialen Agenda verschwinden. Nicht ganz, aber es wird ja hier und da jetzt wieder mal aufgegriffen. Ich glaube, Herr Lauterbach möchte ab und zu mal wieder so jetzt einen kleinen Zeigefinger heben und sagen, ey, Moment mal, ist nicht ganz vorbei und doch hier bitte nicht vergessen und doch Hotspot-Regelung, wenn es irgendwie möglich ist, sagen mal.
Und zum jetzigen Zeitpunkt denke ich, ganz NRW ist noch ein Hotspot. Also vor 2 Wochen habe ich gedacht, oh, Köln übertreibt es ein bisschen mit dem Karneval. Und aber es hat sich dann doch noch recht weit ausgebreitet in den nördlichen Bereich von Westfalen. Ich glaube, deine Gegend ist noch relativ glimpflich davon gekommen, so vielleicht war es eine Inzidenz von 1000 oder so?
Ich verfolge das ehrlich gesagt nicht mehr. Also eben, es gibt andere Sachen im Moment. Und naja, ehrlich gesagt, jetzt sind wir ja auch mittlerweile auf dem Weg dahin, also was wir gerade angesprochen haben, von der Pandemie zur Endemie, sind einfach nur noch durch diese Pflicht zur Isolation, zur Quarantäne, die vielen Menschen, die geimpft sind und auch einige Junge, die nicht geimpft sind, kommen auch glimpflich dabei weg. Und man steckt sich halt hier und da mal an. Ich bin noch nicht so weit, andere schon.
Ja, ich hatte es tatsächlich. Also bei der letzten Folge hat man vielleicht gehört, dass ich schon leichtes Kratzen im Hals hatte. Und einen Tag nach der Aufnahme bin ich dann zum Bürgerzentrum zum Bürgertest gegangen und hatte leider einen positiven Test. Ja.
Also warst du eine Zeit lang in Quarantäne, hast auch ein bisschen geschnupft und gerotzt und gekeucht?
Eine ganze Woche in Quarantäne, genau. Also Isolation nannte man es ja auch früher. Das ganze Programm, es hat angefangen mit Halskratzen und ein bisschen Husten und ein bisschen Schnupfen, also nachts wach werden und überhaupt nicht mehr atmen zu können. Aber zum Glück hatte ich schon Nasentropfen parat, die relativ gut gewirkt haben. Ich bin also in der Zwischenzeit nicht irgendwie Nasenspray abhängig geworden, wie ich das von anderen Leuten gehört habe. Dann gab es einen halben Tag mit Fieber und Schüttelfrost. Ziemlich unangenehm und Abgeschlagenheit eigentlich auch jeden Tag irgendwie nach ein paar Stunden zu merken, ich könnte mich jetzt aber ins Bett legen. Und Das nächste Problem, was ich hatte, ich habe mich nicht frei bewegt in meiner Wohnung, weil nur ich war betroffen und meine Mitwohnerin nicht. Und deswegen hatte ich mich am Anfang...
Sollte auch so bleiben wahrscheinlich, ja.
Genau, das soll so bleiben, als ich noch recht ansteckend war. Also die ersten Tage, ich hatte am Anfang schon einen CT-Wert von 27,5. So ab 30, sagt man ja, kann man sich freitesten. Also war ich schon nicht so doller ansteckend am Anfang. Aber so nach 2, 3 Tagen oder 3, 4 Tagen haben wir es auch langsam gelockert. Ne? Und also ich bin zwar in der Wohnung noch mit Maske immer gelaufen und habe unser zweites Badezimmer genutzt, beziehungsweise das kleine Bad und nur zum Duschen morgens das große. Aber alles andere habe ich dann drüben gemacht. War eine komische Zeit. Das ging vor allem auch ein bisschen auf die Psyche, weil du am Anfang, habe ich mich auch sehr alleine gefühlt und
das
auch
wahrscheinlich
ein bisschen,
daran lag, dass du alleine warst.
Ja, das ist das eine. Und das andere war dieses ganze Zeit jetzt aufpassen, dass ich niemanden anstecke. Das ist auch eine ganz schöne Belastung. Also da hat man, das muss man auch nicht durchmachen, weil man weiß ja nicht, wie die andere Person mit dem Virus umgeht. Wie gesagt, wir sind so durchgekommen. Ich habe mich dann nach 7 Tagen auch freitesten können und damit ich auch wieder zur Arbeit fahren kann. Wobei lustigerweise mein Arbeitgeber ja sagt, Moment mal, Corona ist kein Grund, um frei zu machen. So, du musst uns natürlich melden, dass du einen positiven Test hast, aber dann hast du Betretungsverbot hier, aber dann wirst du schön im Homeoffice weiterarbeiten. Aber die ersten 4 Tage, ganz ehrlich, war das nicht möglich.
Ja. Weil ich mich krank gemeldet. Krank ist es, ist ja egal, woran man gerade laboriert, dann ist man halt krank. Das, denke ich mal, ist auch ein Arbeitgeber, auch wenn es der Bund ist, sollte das verstehen können.
Das tun sie auch und das sie haben halt so Textbausteine, die man geschickt bekommt und da gibt's auch so ein Passus schön, dass sie uns das geschrieben haben, aber bitte schicken Sie uns keine weiteren Informationen. Sie müssen uns keinen negativen Test vorlegen oder sonst irgendwas. Aber wenn Sie sich frei testen lassen wollen nach 7 Tagen und 2 Tagen ohne Symptome, dann legen Sie und Sie wollen dann in die Dienststelle kommen, dann legen Sie bitte den negativen Test ihren Vorgesetzten vor. Aber bitte nicht den Notfallmanagement, weil die haben zu viel zu tun. Das sind echt zu viele gewesen, glaube ich, in den letzten Wochen.
Ja, und wo ist dir geholt hast, kannst du dir aber nicht so richtig genau vorstellen. Wir haben uns ja kurz vorher getroffen, und zwar in Köln, auf dem Guinness.
Richtig, wir haben uns sogar noch getroffen, tatsächlich, genau, eine Woche vorher.
Eine Woche vorher.
Genau, und ich glaube, ich habe mich am Montag danach angesteckt. Glaube ich, weil da habe ich einen Kollegen, zwar nur ganz kurz, aber einen Kollegen gesehen, der auch dann ab Dienstag ausgefallen war, weil er einen positiven Test hatte. Ja, und er erzählte mir, dass er am Wochenende davor, also als wir Guinness getrunken haben, hat er sich mit einer Bekannten getroffen, die sich als positiv herausstellte.
Mhm. Okay, also so geht's. Ja. Der Staffelstab von Hand zu Hand.
Genau. Aber ich habe den Staffelstab für mich behalten und dem Klo runtergespült. Jetzt ist der Covid erstmal fort und wollen wir hoffen, dass die Inzidenzen sinken und keiner braucht den Mist.
Ja, vorbildlich. Ja, schön. Also, dass du wieder über den Damm bist, ne? Dann können wir jetzt ja auch mal unser Sendenlaufplan, beziehungsweise ein paar Dinge haben wir noch aufzuarbeiten.
Ich habe ein bisschen von mir erzählt, was ich getan habe, aber du hast auch was gemacht in letzter Zeit.
Ja, also wir haben einen Punkt könnte ich jetzt nochmal anbringen. Meinst du das, ich guck mal kurz rein, Kidsmarkt? Flohmarkt?
Genau, den meine ich.
Ja, wir haben ganz lange, also es gibt ja sowas wie so Kinderflohmärkte, ne, wo man entweder Sachen für Kinder gut kaufen kann, weil sie meistens, was Klamotten angeht, wenn Kinder so wachsen, nicht gerade lang genug getragen werden und deswegen noch meistens gute Schuss sind, ne, je nachdem, kommt auf die Kinder halt an, was die so machen, ne? Und oder auch ganz gut selber alte Sachen verkaufen kann. Hatten wir schon vor der Pandemie. Also das heißt, wir haben schon mal für einen Flohmarkt alles Mögliche rausgesucht und das hat jetzt so quasi 2 Jahre für sich irgendwo im Schuppen herumgegabbelt und wartete auf den Einsatz. In der Zwischenzeit sind natürlich die Kinder weiter gewachsen und es sind weiter Sachen dazugekommen. Und wir haben wir haben gesagt, jetzt machen wir mal Nägel mit Köpfen. Da ist wieder ein Kinderflohmarkt, der sogenannte Kidsmarkt. Das ist so eine Art Kette. Also das wird so in verschiedenen, von einem Veranstalter in verschiedenen großen Stadthallen, Saalbauen, Bäuen oder wie sie heißen. Dann hier und da mal, ne, im wöchentlichen, 2-wöchentlichen Abstand veranstaltet. Und ja, das Gute daran ist, da nutzt man halt quasi das vorhandene Mobiliar dieser Hallen. Man braucht keine Tische mitbringen, so, ne? Also zumindest war bei uns das der Fall in Hagen. Man hat ja meistens so Tapeziertische oder sowas auf den Flohmärkten. Ich habe wirklich zum ersten Mal jetzt selber auch auf so einem
Flohmarkt verkauft. Richtig.
Ja, und das, damit kann man sich ja schon mal wieder den Platz sparen da im Auto und so, ne? Musste ein bisschen Gebühr bezahlen für diese Tische, ne? Ist ja klar, Standgebühr. Und wir hatten 2 Tische mal je 1,80 Meter und noch eine Kleiderstange mitgenommen. Es ist einfach ein Überangebot. Ne? Man hat schon gemerkt, es sind ganz viele Sachen, die angeboten werden. Hauptsächlich Kleidung für Kinder, so im Kleinkindalter. Ne? Da sind wir ein paar Sachen losgeworden, aber es geht auch wirklich nur mit Kampfpreisen. Also wir haben kein Kleidungsstück, noch nicht mal dicke Jacken für mehr als 4 Euro abgegeben. Also das ist nicht, um sich zu bereichern, sondern es ist einfach, um die Sachen loszuwerden.
Okay.
Und ein bisschen Spielzeug dabei, gehabt, ein paar Sachen, also Bücher, Puzzle gleichen Spiele, die alle haben, Lotti Karotti und so weiter, ne, das geht immer, ne, die Tempo-Kleine Schnecke, so die Klassiker, die werden da aufgetürmt und ja, der eine oder andere nimmt sich auch was mit. Also wirklich Kampfpreise, ne? Die Kinder haben ein bisschen was für ihre. Sie haben auch dabei, die haben auch schön mitverkauft, haben sich ihre Spardosen gefüllt, ne? Und am Ende haben wir doch einen ordentlichen Betrag gehabt in der Kasse. Also es waren 250 oder 300 Euro oder so. Also einfach habe ich jetzt gar nicht so gemerkt, dass es so viel geworden ist. Es hat sich halt geläppert, ne? Also zumindest haben wir einen Plus gemacht und da guckt man jetzt auch nicht, was die Sachen mal ursprünglich für einen Wert hatten. Das verkauft ja keine Sachen von Wert da. Sachen, die wirklich Wert haben, wo man was für haben will.
Wenn die zu Hause sind und da vollstauben, sind sie eigentlich noch wertloser, ne?
Ja, also sowas kann man auch nicht auf dem Flohmarkt verkaufen, weil ich glaube, die Leute gehen auch nicht hin mit der Absicht, da viel Geld, also für einen Teil oder so loszuwerden, irgendwelche Raritäten zu kaufen. Also nicht auf solchen Kinderflohmärkten. Ne? Und da wird natürlich auch ein bisschen gehandelt. Also am Ende, da war eine Frau, also ziemlich dreist, die hat uns irgendwas, die wollte eigentlich quasi die Sachen fast geschenkt haben. Ne? Und die hat uns so genervt, dass wir quasi damit, um sie loszuwerden. Ja, ist egal, es war schon kurz vor Ende, wir wollten es zusammenpacken. Nimm dieses Steckenpferd mit für 1 Euro. Und dann ist gut, ne? Und was aber noch an diesem Tag wirklich gut war, also die Umstände natürlich nicht, aber es war der Tag, bevor in dieser Stadthalle in Hagen Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen sind. Und dementsprechend wurde auch ein Spendentisch, beziehungsweise die ganze, ist ja auch eine Veranstaltungshalle, der ganze Garderobenbereich als Spendentheke präpariert, so dass man alles, was man gerne da lassen wollte, auch da lassen konnte, ne, für eine Spende. Und die Leute, also wirklich, ich glaube, das hat sich echt gelohnt. Wir haben dann auch gedacht, pass auf, wir nehmen hier Sachen, 2, 3 Kartons voller Klamotten, wir nehmen sie einfach nicht mehr mit nach Hause. Wer weiß, wann der nächste Kinderflohmarkt kommt, ob wir die Sachen loswerden. Sind sie gut aufgehoben und Spielzeug konnte man auch noch abgeben. Wir haben was rausgesucht, so Puzzle sowas, ne? Also wo man jetzt keine Anleitung lesen muss, ne? Also nichts oder Bilderbücher oder so, ne? Weil klar, es muss ja sprachunabhängig sein. Und alles, was wir so am Puzzle hatten, ne? so kleine Holzpuzzle oder solche Papppuzzle und sowas, das war alles doch gut in Schuss und das, ja, ich denke mal, da kann man sich halt einfach bedienen, so ein bisschen die Zeit einfach vertreiben. Das haben ganz viele Leute gemacht und so gesehen war es in zweierlei Hinsicht ein erfolgreicher Tag. Und es hat Spaß gemacht, man hat den ganzen Sonntag sich irgendwie damit betätigt. Aber danach auch schon ganz schön alle gewesen. Das hat schon ein bisschen, war schon ein bisschen stressig. So. Die Konzentration muss ja aufrechterhalten werden hier und da. Geld wechseln und die Sachen wieder richtig hinlegen und dann mit den Leuten sprechen. Selber bin ich auch ein bisschen rumgegangen, ne? Natürlich haben wir selber geguckt, meine Kinder haben sich auch ein bisschen was gekauft und so, ne? Sofort das Geld wieder angelegt. Und
damit hätte ich eigentlich gerechnet, dass ihr so viel wieder anlegt, wie ihr eingenommen habt.
Ja, also aber wie gesagt, wegen des dieses Überangebots und es war jetzt auch, also unsere Tochter ist jetzt 10, für diese Altersgruppe gab es schon weniger, ne? Also es ist eher so für diese etwas, ich sag mal, Kindergartenalter.
Also die Kinder, die schneller rauswachsen.
Also ja, genau. Ne? Also das für die größeren Größen, also was Klamotten angeht, oder auch was Spielsachen oder so Bücher oder sowas angeht, da die Zielgruppe war da nicht mehr so bedacht. Spielzeug gab es für die Zielgruppe 40+. Ich habe mir ein altes Lego-Auto gekauft, einen Bausatz von 1976. Wir werden ja auch nochmal über dieses Thema A-Volz reden in einer von den nächsten Sendungen. Ne? Adult Fans of Lego. Und das gab es da in der Originalverpackung, so eine Pappschachtel von 1976, das lässt man sich ja nicht entgehen für 18 Euro. Ich bitte dich, guck mal bei eBay, was du dafür kriegst. Also was die dafür verlangen. Kauft natürlich keiner, aber oh, egal. Hab's aufgebaut, steht bei mir im Regal. Schön, ist ein alter Rolls Royce.
Ja, Wahnsinn.
Verlinken wir.
Ja, das war eine dreistellige Nummer, die da auf der Packung war. Du hast mir ein Foto davon geschickt. Und ich habe eine App, mit der ich die an Sachen suchen kann. Also ich wollte tatsächlich rausfinden, wann kam es denn raus. Denn das Geheimnis hattest du nicht gelüftet. Aber die Dreistelligen ließen sich da gar nicht suchen.
Okay. Ja, ich glaube, die Dreistelligen, die sind so bis Ende der 70er Jahre gewesen, ne? Also ich weiß okay. zum Beispiel diese große, die legendäre gelbe Ritterburg, die erste gelbe Ritterburg, die mhm. Ritterburg mit Figuren, die ich auch mittlerweile meinen eigenen, aber ohne Figuren. Die Figuren sind das teuerste daran.
Oh mein.
Das ist die Nummer 375. Von 1977, glaube ich. Guter Jahrgang.
Aber zu dem Thema kommen wir ein anderes
mit. Andermal, natürlich. Wir wollen jetzt, also gut, soviel zum Thema Flohmarkt, kann ich nur allen Eltern und Elternteilen und Familien empfehlen, zu besuchen und auch selber mal zu verkaufen. Und bei der nächsten Gelegenheit, wir haben natürlich noch ein paar Sachen, die wir noch mitgenommen haben. Gehen wir wieder hin, machen wir weiter. Und ja, uns einen schönen Tag. Ja, das sind so die Sachen, die wir erlebt Schön. Haben. Also die kleinen Highlights daraus. Und wir haben noch ein paar Sachen, die wir, also Themen, wie heißt das nochmal, Follow-ups zu Themen, die wir schon mal besprochen haben, zu denen es Neuigkeiten gibt.
Genau.
Und
richtig, das hört fangen einfach wir mit nicht dem auf, ersten ne? an, und zwar etwas, das hört nicht auf, das hatten wir in der allerersten Folge erwähnt, und ich versuche gerade eine Kapitelmarke zu machen, und es geht nicht. Hallo?
Nicht, dass naja, der wieder abstimmt.
Dann halt nicht. Genau, in der allerersten Folge hatten wir über Wordle gesprochen, dem Wortspiel, was immer noch da ist, mit den lustigen 5 Buchstaben und 6 Versuchen. Also 6x5.com heißt, glaube ich, die deutsche Variante jetzt. Aber es gibt in der Zwischenzeit viele, 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 viele Ableger zu dem Thema. Und sie bleiben nicht nur bei Worten.
Also das Prinzip ist eigentlich, also nee, es
das geht erste, auch um
das Prinzip, auf alle möglichen anderen Bereiche einfach das überzustülpen.
Ja, ne? Das Prinzip ist ja dieses Mastermind-Effekt. Mhm. Genau, also der Effekt ist, also man hat verschiedene, also eine Anzahl von Rateversuchen, meist 6. Es gibt aber auch Varianten, wo es mehr sind. Und es gibt halt gewisse Positionen zu erraten. Beim originalen Mastermind waren es Farben, die zu erraten waren. Und das hatten wir ja in der ersten Folge erklärt, dass man entweder etwas an der richtigen Stelle erraten kann oder etwas ist dabei und nicht an der richtigen Stelle, aber trotzdem dabei. Oder ganz ausgeschlossen. Ja, und das mit den ganz ausschließenden Sachen dann hinterschätzen, weil das ist eigentlich das, was das Spiel vorantreibt. Wenn ja, man ja. nach 2 Versuchen eine Reihe von Buchstaben oder Zahlen oder anderen Dingen, zu denen wir gleich kommen, ausgeschlossen hat, grenzt das halt das Ergebnis oder die Lösung ein. Ne? Mhm.
Dass es mittlerweile so viele genau. verschiedene Dinge gibt und unsere Sendezeit ja auch begrenzt ist, würde ich sagen, lass uns mal auf die Top 3 beschränken.
Mhm.
Also
Top 3 ist gut. Ich sehe gerade 2 in unserem Sendelaufplan. Ich bin auf Platz 3 gespannt. Ich nehme die Nummer 1. Als Mathematiker sage ich, ich bin ein Fan vom Nerdl.
Ein Nerdl ist ein Name.
Haben sich Mathematiker ausgedacht. Da geht es darum, eine Kombination von Zahlen und Rechenoperationen zu haben mit mindestens einem Gleichheitszeichen. Die Rechenoperation muss auch noch richtig sein.
Ja, also ja, klar.
Sowas wie, bestimmt, ja. wie 40 plus 80 gleich 120. Ich glaube, das kommt ungefähr von den Ziffern her, von den Stellen hin.
Ja, ja,
das stimmt. Die man da hat. Ich glaube, das sind 9 oder so, ne?
Ja, du bist doch der Mathematiker. 40 plus 80 sind 5 gleich, ja, und nochmal sind 9, genau. Hm.
Genau. Und da hat man, glaube ich, auch 6 Versuche. Und auch da kriegt man ziemlich schnell raus, an welche Stelle das Gleichheitszeichen gehört. Dann weiß man, wie vielstellig die Lösung auf der rechten Seite ist. Und
man
kriegt auch sehr schnell raus. Hm?
Und welche Zahlen halt nicht mehr benutzt werden können. Ne? Welche Zahlen?
Genau, und deswegen ist sowas wie 40 plus 80 natürlich relativ schwach, weil da schon 2 mit 0 verbindet wurde im ersten Tipp. Aber mit ein bisschen Geschick kriegt man auch alle anderen Ziffern ziemlich gut ausgeschlossen oder eingegrenzt. Und ich bin erstaunt, dass ich doch das ein oder andere Nerdl jetzt schon mit 3 oder 4 Versuchen gelöst habe.
Also ich habe mein erstes mit 3 Versuchen gelöst, meine Tochter dann auch. Also das ist einfach, was das ist für Kinder, auch sehr gut geeignet und eine spaßige Sache, um bei Mathe auch Spaß zu haben.
Ja, das ist ganz, also wenn auf der linken Seite auch nur eine Operation ist, also ein Pluszeichen, ist das auch relativ einfach. Und lustig wird's, wenn es auf der linken Seite dann 2 Operationen sind und dann auch die alte Punkt-vor-Strich-Rechnung gilt.
Ja, die sollte man nicht unterschätzen.
Mitch, was gibt's noch?
Ja, dann gibt's noch das. Guck mal kurz rein. Was haben wir da? Ach ja, klar, das. Also da bin ich mal, spricht man es Hirdl oder Hurdle aus? Also eigentlich muss es hier, was ich immer reimen soll, eigentlich muss es ja Hurdle sein. Ne? Also,
weil, gesagt,
es kommt ja von zu hier. Hören, ne? Es kommt hier, aus Hören. Ja. Vielleicht ja. liegt hier das Partizip vor. Also hier hört, hört. Also etwas, was gehört wurde. Also das Hurdle ist ganz lustig. Da geht es halt darum, dass man an einem Intro eines Songs erraten soll, und zwar möglichst wenig von diesem Intro. Ganz kurz, also es anfängt, glaube ich, an mit einer Sekunde und dann kommt noch mal eine Sekunde dazu, wenn man noch mehr Tipps, also quasi, ne, das ist so ein bisschen so wie Dalli Klick, aber ihr kennt es noch, ja, wir sind alt, ja, bemerkt, ne, Dalli Klick. Da kommt alles wieder, die 80er wiederholen sich. Meine Güte, dürfen sich wiederholen? Nein. Dann kriegt man halt immer ein bisschen mehr, ne, zu hören halt von diesem Ding. Aber immer nur chronologisch, also heißt, es kommt eine Sekunde vom Anfang dazu. Und da ist natürlich die Voraussetzung, anders als bei Zahlen und Worten, na gut, bei Wörtern muss man diese auch irgendwie schon mal gehört haben, aber das ist ja, das macht man ja, weil man damit ja auch redet meistens. Da geht es um halt Songs aus der meistens, glaube ich, immer eher aktuelleren Popmusikkultur, die man dann auch einfach nur erraten kann, wenn man sie schon mal gehört hat, wenn man die kennt. Man muss nämlich Band und, also beziehungsweise Künstler und Song richtig nennen, aber ja, man kriegt das auch in so einer Art Suchleiste, die sich automatisch weiter ausfüllt, ne? Wenn man jetzt einen
genau, das ist so ein typisches Auto-Suggest, was ihr auch von Google kennt. Einfach anfangen zu tippen und wenn man Bruno tippt, wird man schon ein Maß vorgeschlagen bekommen.
Genau, dann gibt's
inklusive
halt auch
Song natürlich in der
genau, da gibt's halt
nicht
auch
beides getrennt machen, sondern halt die Kombination.
Eben, und dann ist die Auswahl halt auch schon beschränkt. Ne? Also es gibt nicht unendlich viele Songs, die man da, aus denen man wählen könnte, sondern halt diejenigen, die da vorgeschlagen werden. Vor zwei Tagen war es, glaube ich, Justin Bieber.
Genau.
Hat er nicht erkannt, damit im ersten Versuch.
Und das hier erkennt auch kein Mensch. Das ist das Hurdle von heute.
Ja, also wenn man das zum Beispiel den Song aus dem Radio hört, dann werden diese Intros einfach abgeschnitten. Ne? Also wenn es noch mit einem Einzähler anfängt, und das ist nämlich das heute war es ja wirklich, dass die ersten drei Versuche, bevor überhaupt das erste bisschen Musik kommt, bevor die Drums einsetzen.
Ich skippe mal die ersten vier.
Ja.
Aber ich glaube, nach 20 Sekunden kann es fast jeder von euch erraten, der ein bisschen einen Hang zur Popmusik hat.
Ja, also spätestens wenn der Bass einsetzt, ist es
genau der Bass. Manche brauchen noch vielleicht dann doch den Gesang der Sängerin, aber spätestens dann weiß es jeder, dass es sich an diesem Tag um Amy Winehouse und wie hieß er noch gleich?
Mark Egal. Zuckerberg. Nee, Terenzi oder ich weiß es nicht mehr. Ronson, der Produzent.
Genau. Ja. Aber das Schöne ist, wenn man nach Winehouse sucht, es gab genau einen Song von Amy Winehouse in der Liste und mehr musste man gar nicht wissen. Also, dass der Song Valerie heißt, das wusste ich tatsächlich nicht, aber da nichts anderes zu tippen war, passte das trotzdem. Ja, schön. Also auch hier kommt es drauf an, was in der Liste steht. Was also derjenige, der das Ding programmiert hat, da reingeschrieben hat oder ausgewählt hat. Ich weiß gar nicht, wie aufwendig das an der Stelle ist, die ganzen Songs aus SoundCloud, glaube ich, machen nichts rauszusuchen. Wie dem auch sei.
Das, ja, ich glaube, das hat irgendwie mit SoundCloud zu tun, ne?
Ja. Also am Ende, wenn man es richtig erraten hat oder sechs Versuche es dann nicht erraten hat, dann kann man sich den ganzen Song über SoundCloud auf der Webseite anhören, ja.
Ja, und das ist wirklich eine nette Sache, gerade für die Leute, die Musik mögen. Gestern war es übrigens so ähnlich, ne? Das war von Linkin Park. Numb?
Ja.
Ja, das fängt auch erst einmal irgendwie so einen komischen anschwellenden Gezirpe an.
Genau.
Dann irgendwie dumm, 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 dumm. Dann erkennt man es natürlich. Aber
ja, ich habe natürlich zuerst den anderen Linkin Park Song getippt, der in der Liste stand. Autsch. Aber gut.
Autsch heißt der?
Nein, heißt nicht Autsch, keine Ahnung, wie der hieß. Der hieß nicht.
Ja. Wir haben noch einen dritten, den habe ich habe jetzt einfach nur gesagt, Top 3, aber ich weiß jetzt keinen, aber du hast irgendwann eine ganze Liste rumgeschickt mit allen, die du in deiner Quarantäne durchgespielt hast. Das ist ja total verrückt sein.
Ich habe bei Twitter mal geguckt, was eigentlich gerade bei Wordle los ist. Und wenn er da so, und dann gab es jemanden, der sagte, ne, in der in der Quarantäne hat man dann halt eine Menge zu tun und hat ja einfach alle aufgelistet. Und da war auch ein, waren noch zwei dabei. Ich glaube, eins kannten wir beim letzten Mal schon, das Octoördle, wo man vier gleichzeitig redet, wo jemand schon gesagt hat, du warst es, das ist ja langsam Arbeit.
Ja, das hat den Stress aus, also das brauche ich nicht.
Wobei, das kann man natürlich noch toppen, indem man es nochmal verdoppelt und mit einem Octoördle. Also ja. Das habe ich heute mal wieder gespielt und ich glaube, 6 der 8 tatsächlich erraten. Aber ja, allein durch Ausschluss. Aber es ist ganz ein Zeitvertreib halt.
Also was ich noch ausprobieren wollte, aber das habe ich dann einfach zeitlich nicht mehr geschafft, da weiter einzusteigen, ist dieses Semantel oder so. Heißt das so?
Ja,
Synonyme geht, glaube ich.
Genau, also das fand ich wiederum zu anstrengend. Das kannst du dir vielleicht für die nächste Sendung mal anschauen.
Okay, ich mach das
bestimmt. Das habe ich nicht gemacht.
Ja, das hat mich halt einfach interessiert, was sich dahinter verbirgt. Okay, schau ich nochmal rein. Dann der nächste Follow-Upper. Was ist beim letzten Mal eigentlich passiert? Auf einmal war ich weg.
Also, beim letzten Mal haben wir ja nicht bei Zencastr aufgenommen, wie wir es jetzt wieder tun. Ich hoffe, die Leitung hält. Am Anfang hatten wir übrigens leichte Probleme und ich habe dich da zeitweise nicht gehört, aber ich hoffe, dass das Local Backup und das Cloud Backup, was hier die ganze Zeit hochgeladen wird, die Zahlen sehen auch zuversichtlich aus. Aber Mitch, du kannst hier ja auch, weiß nicht, ob du es siehst, du hast schon 34 Megabyte jetzt aufgenommen. Und das ist auch in der Cloud, das ist super. Und die Zahlen bei mir sind sehr ähnlich. Beim letzten Mal haben wir es mit Riverside.fm gemacht. Und da hat das mit dem Upload nicht ganz so geklappt. Also am Ende war wohl der Puffer voll oder was auch immer. Und du bist weggebrochen und auch ein Wiederkehren hat es nicht wirklich gebracht. Ne? Und du bist dann mitten in deiner wunderbaren Tears for Fears Rezi rausgeflogen.
Ich hatte gerade, wo es spannend war, war der Cliffhanger. Ich glaube, ich habe es gerade gesagt, dass es ein Album war, das also der Sänger Roland Orzabal seine tragischen Erlebnisse, der Tod seiner Frau mit eingebaut hat und so. Und ich glaube, bevor ich das sagen konnte, dass es darum ging, war es dann weg. Also machen wir es kurz, weil es ja schon irgendwie seit 3 Wochen darüber reden und das Album jetzt ja mittlerweile auch schon alt ist und eigentlich auch nicht so sensationell, leider. Das ist so mein Fazit, wie ich es mir erhofft hatte. Also ich fand es einfach super, dass die Leute, die Jungs mal wieder was gemacht haben, die 60 Jahre alten Jungs. Aber Alter ist ja mittlerweile auch jetzt kein Grund mehr aufzuhören. Man sehe die Rolling Stones, The Rolling Stones, ich glaube, das sind wirklich The Rolling Stones. Ne? Oder Sparks, ne? Die mittlerweile auch schon auf die Mitte 70 zugehen, was sie schon erreicht haben. Ja, warum denn aufhören, wenn man sich jung fühlt? Beziehungsweise man muss ja nicht jung fühlen, wenn man einfach Musik machen möchte und noch ein Publikum hat. So gesehen, nach 16 Jahren wieder ein Tears for Fears Album. Ich habe ja gesagt, liebe das Album Seeds of Love. Und die Singles, die es aus den 80ern gab, denke ich, ist einfach grandios. Also kann man nicht anders sagen, auch wenn sich darüber lustig
macht. Also ist da wirklich auf dem Album Shout drauf?
Also, auf Shout ist auf dem Album The Big Share. Dem zweiten Album.
The Big Share. Gut, also von den Alben habe ich noch nie was gehört, tatsächlich von Tears for Fears, muss ich zugeben. Aber ich habe auf dem Flohmarkt damals eine meiner ältesten Singles gekauft und die war von 84. Das war Tears for Fears Shout.
Ja, genau. Shout und auf dem Album halt auch dieser Klassiker Everybody Wants to Rule the World.
Mhm.
Und auf Seeds of Love halt der Song Sowing the Seeds of Love. Jetzt so ein bisschen Beatles-Style. Also sehr, sehr pompöser Song.
Ich erinnere mich.
Ja.
Und von denen ich auch der Song Mad World.
Mad World ist durch den Film Donnie Darko in einer Piano-Version, einer Cover-Version wieder bekannt geworden.
Genau.
Und wo sorgt er ein bisschen für ein Tears for Fears Revival, ne? Oder zumindest für ein Revival dieses Songs. In einer ganz anderen Fassung, im Arrangement halt nur mit hauptsächlich Piano etwas ruhiger. Und das Original ist schon sehr, das ist sehr 80s, ne? Sehr 80er Jahre Drum Machines und so die Sounds und so, ne? Das Charakteristische bei Tears for Fears ist ja auch, dass beide Hauptmusiker singen. Roland Orzabal mehr. Der hat eine etwas, ich sag mal, kräftigere, bellendere Stimme.
Okay.
Und die etwas sanftere Stimme, die Songs, die singen halt der Kurt Smith. Also bist sehr, sehr sanft, manchmal auch sehr seicht. Also auf dem neuen Album ist ein Song, der letzte Song Stay, also da, das geht schon sehr, sehr nah, sagen wir mal. Also, wer es mag, ich finde es eine Nummer zu seicht. Und ja, der singt auch, glaube ich, auf diesem Album habe ich gesagt, glaube ich, das Album, wo er am meisten Songs auch singt. Gut. Ich fand die Singles super. Die kann man auch noch von Singles reden, oder die Vorauskopplung oder so, das, wo es halt Videos schon gab, die man sich anschauen konnte, bevor es bevor es halt rauskam, das Album, Promo-Songs, zum Beispiel der Titelsong The Tipping Point, ist so ein bisschen so ein Groove, ähnlich wie, sag ich, angeswingt, so wie das gerade genannte, wie heißt es? Everybody wants to rule the world. Ne? Dieses dim, ne? So ein leicht laid back. Das ist super eindringlich. Ich finde, das strahlt einfach so eine sehr eindringliche Atmosphäre aus. Ne? Es ist so, man muss es halt einfach hören, ne? Man kann das halt so schlecht beschreiben. Der erste Song, der rauskam, ist, glaube ich, der erste Song auf dem Album. No small thing, genau. Freedom is no small thing. Das ist einfach der, wo ich auch sagen würde, radikalste Song auf dem Album. Der fängt halt einfach an mit einer leichten, fast schon country-esken Akustikgitarrenbegleitung und steigert sich zu einem, ich sag, also jetzt komm wieder, ich mag das gerne so, diese Endsilbe esk tatsächlich. Es wird so zu einem Pink Floyd-esken Sound. So ein bisschen an The Wall erinnert, ne? Mit so einer düsteren, molligen Gitarre. Also da geht man schon darum. Also ich meine, allein heutzutage diese Zeile Freedom is no small thing. Passt wie Faust aufs Auge, ist natürlich vor dem Krieg entstanden, aber es ist halt zeitlos. Dann die dritte Single, auch etwas anders wieder von der Herangehensweise, ist so ein Kurt Smith Song, eine sehr, ich sag mal so, Adult Radio orientierte Pop-Nummer, die aber super produziert ist. Es soll, glaube ich, um Frauenpower gehen, Me Too und sowas. Okay. Es heißt, sag doch schnell, wie es heißt. Break the Man.
Tja, wenn ich das wüsste.
Ja, also der Song Break the Man ist einfach ein schöner Popsong, ist aber ein anspruchsvoller Popsong. Es ist halt aber so ein paar Stellen, das finde ich halt eben gut, wenn man so ein bisschen so hinhorchen muss, etwas so, oh, das ist aber etwas, so jetzt von meiner Hörgewohnheit so ein bisschen, wenn es auch einfach nur so etwas ein ungewohnter Akkord ist an irgendeiner Stelle. So, man merkt das schon jetzt, ohne irgendwie großes musiktheoretisches Wissen zu haben, aber das sticht halt einfach raus. Ne? Das sind so bestimmte, auch so ein Satzgesang, so ein zweistimmiger Gesang in den Strophen, der halt auch nicht so, die man auch nicht so üblicherweise so hört. Ne? Also das ist halt einfach super gemacht. Auch auf dem Rest des Albums sind Songs, die sind super gemacht. Da finde ich noch 3-4 andere richtig gut gelungen. So, aber es ist, was ich so als Hauptkritik habe, es wurde schon sehr lange gearbeitet an dem Song, an dem Album und auch mit verschiedenen Produzenten. So, die Geschichte dahinter ist wohl, dass die Plattenfirma sagte, Leute, ihr müsst mal was machen und auch jüngeren Markt erreichen, und hier, wir haben euch ein paar Produzenten rausgesucht, wahrscheinlich aus Schweden oder so, die machen mit euch jetzt mal ein paar Songs. Und da waren die wohl nicht so ganz glücklich mit, ne, was da rausgekommen ist, aber die haben trotzdem einiges, was so in diesen Jahren entstanden ist, dann auch für das Album wieder verwertet. Aber man merkt schon, es ist irgendwie nicht so aus einem Guss, ne? Also der Sound ist nicht so ganz homogen. Mhm. Da sind ein paar Songs drauf, wo man denkt, ja, das ist irgendwie aus einer ganz anderen Session entstanden, das wirkt nicht so wie eine Band, sag ich mal, ne? Also es ist schon sehr produziert. Also manchmal etwas überproduziert.
Schade eigentlich, ne? Aber nach so langer Zeit. Ja, ich habe es ja auch gehört, ich glaube zweimal, und auf dem Weg zur Arbeit jeweils, auf dem Fahrrad. Gut, ich habe mich wahrscheinlich mehr auf den Straßenverkehr konzentriert als auf die Songs. Aber tatsächlich, bis auf The Tipping Point ist nicht viel hängen geblieben, ne, bei mir. Muss ich leider ehrlich sagen. Das ist also schön, dass sie was gemacht haben, aber es ist tatsächlich nicht für mich.
Und noch ein Song muss ich einfach sagen, ein Song, der raussticht für mich, das ist auch ein sehr ruhiger Song, aber den finde ich wirklich super. Also das ist Rivers of Mercy. Der erinnert mich ein bisschen vom Gefühl her, von der Atmosphäre auch an, noch etwas, was zeigt, dass wir alt sind, oder zumindest ich. Also wir sind beide gleich alt, aber ich zum Beispiel ein anderer Musiker, den ich super gut finde, Peter Gabriel. Und Der hat, bringt ja alle 20 Jahre oder so mal ein Album raus, aber ich glaube, mittlerweile wird es nichts mehr. Das vorletzte, glaube ich, Studioalbum von 1992. Das, also der hat viel zwischendurch gemacht, aber so, das, so was man sagen kann, ne? So dieses Album. Ass. Darauf befindet sich das Song, auch ein sehr schöner Song. Blood of Eden. So, und in diese Richtung, wer Blood of Eden kennt, da geht Rivers of Mercy. Das ist ein super Song, hast eine super Melodie, es ist super instrumentiert, es ist ganz mitreißend.
Ja, bin ich mal gespannt, Mitch, ob ich in 20 Jahren noch über Rivers of Mercy rede, weil Blood of Eden ist ein Song, ich meine, vielleicht war das eine andere Zeit, als ich den gehört habe. Das ist hängen geblieben, ne? Und da haben wir vielleicht auch damals anders Musik gehört, weil wir nicht so überschwemmt waren durch Spotify und YouTube.
Das stimmt.
Durch neue Musik. Man muss ja, also auch heute, gestern kamen die Visions und ich habe sie auf dem Balkon ein bisschen gelesen. Und ich war richtig überrascht, wie viele Bands jetzt am 25. März oder nächste Woche am 1. April oder dann am 8. April gerade ein Album rausbringen. Das ist gerade eine richtige Schwemme, finde ich, was da kommt, ob das alles gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich habe heute kurz in das neue Album von Get Well Soon gehört. Der Band um den grandiosen Musiker Konstantin Cropper, der an der Popakademie zu Mannheim entdeckt wurde. Und dieser Mann hat ja auch, glaube ich, das zweite Album von Casper produziert, das man auch ganz deutlich hört. Weshalb ich mit dem Album auch viel mehr anfangen kann als mit den anderen und Casper-Album. Auch Casper hat letzte Woche ein neues Album rausgebracht.
Ja, das stimmt.
Das ist also, da ist gerade eine Menge im Flow und da ist so Tears for Fears eigentlich nur wegen, die 80er dürfen sie nicht wiederholen, WDR5. Und bei der Erwähnung hier bleibt es vielleicht noch hängen, aber ansonsten es ist nichts Besonderes, glaube ich. Es flutscht einfach durch und vielleicht redet da in zwei Wochen kein Mensch mehr drüber.
Es ist ja auch eine andere Zielgruppe.
Schade,
also ich meine, wir sind ja die jungen Leute, ne, die Visions hören und das ist ja so Tears of Fears, also mindestens, also weißt du, das ist doch für alte Leute, so, komm, WDR2
oder. Die Visions aber, lesen, ja.
Nein, das ist
die noch Papier zur Hand nehmen.
Es ist auch, die Songs werden nicht im Radio gespielt, glaube ich, die sind auch nicht in irgendwelchen A oder
B-Listen, sondern das Papier.
Das Papier, das es nicht mehr gibt. Jetzt bin ich gespannt.
Nee.
Wieso Papier? Also.
Ja. Das sind vor allem knapp und teuer. Und die Papierkosten für Druckerzeugnisse sind in den letzten Monaten um 80% gestiegen.
Ja, sag ich doch.
Und weshalb die Visions, die gestern rausgekommen ist, ohne Vorankündigung 1 Euro teurer ist.
Einen Teuro? Was mal eine Ansage.
Sagst
ne?
du doch.
Ja.
Und einen ganzen Teuro, ja.
Und das wurde
auch eine Ansage.
So,
ich weiß gar nicht, was die Visions kostet, weil wir als Abonnenten haben ja ein eigenes Cover, wo der ganze Firlefanz, der für einen Kiosk draufgedruckt wird, nicht drauf ist, sondern wir haben ein blankes Vielleicht Cover mit einem Namen. Künstler und oben drüber noch Visions, aber mehr steht da gar nicht drauf. Selbst der Preis fehlt.
Ja, so. Aus
genau,
gutem Grund.
Genau. Im Musikbusiness
wird ja abgebucht, wenn man Abonnent
muss noch gleich bekleidet sein, ansonsten wird man nichts.
Ja, ja. Ich bin ja auch.
Apropos Musikbusiness. Du bist ja auch Musikant.
Ja, ganz, ganz, ganz vorne dabei. Ne?
Und beim letzten
Mal?
Richtig, vorne dabei. Und jetzt erzähle ich noch was. Letzte Mal hatten wir noch ein zweites Tonproblem. Nicht nur, dass du rausgeflogen bist, sondern man hat auch gehört, dass auch Phonic, wenn ich geredet habe, deine Spur komplett gemutet hat.
Ja.
Und wenn du wieder zurückkamst, war da ein Störgeräusch. Wo kam das her, Mitch?
Ja, das Störgeräusch, das du jetzt meinst, das hat nichts mit meiner Stimme zu tun, hoffe ich, sondern das liegt einfach daran, dass an meiner Soundkarte noch ein zweites Signal mitschwang. Ich habe nämlich noch ein Klinkenkabel dort eingestöpselt, an dessen anderen Ende nichts, also eingestöpselt war. Eigentlich führt das neuerdings in einen Bass. Nur wenn ich mit diesem Bass nicht gerade probe, also ich habe einfach vergessen, dieses blöde Ding auszustöpseln. Und das hat halt blöderweise im Hintergrund mitgebrummt. So dezent, dass ich es beim Aufnehmen nicht mitbekommen habe, aber beim Hören. Tut mir leid, liebe Leute, es kommt nicht wieder vor. Jetzt ist das Basskabel im Bass.
Und man hört es nicht, tatsächlich.
Nein, man hört den Bass.
So ist gut. Aber warum hast du eigentlich einen Bass? Also wenn ich dich als Musiker auf der Bühne sehe, dann hebst du manchmal die Stimme oder haust in die Tasten.
Naja, ich hebe die Stimme zum Glück nicht so oft. Das hat eine ganz lustige Bewandtnis, denn ich habe ja schon mal gehört, dass ich irgendwie so im Pädagogenbusiness tätig bin, also sprich an einer Schule als Lehrer tätig. Und das geht nun stark hier in NRW auf die Abiturprüfungen zu und damit verbunden auch Abitur-Aushändigungen und Zeremonien und Feiern. Und da hat ein anderer musikunterrichtender Kollege von mir überlegt, dass man doch mit Schülern mal wieder so eine Band gründen könnte. Und da haben sich auch jetzt einige zusammengefunden. Also so eine Art Schüler-Lehrer-Band sein. Also die einzigen Lehrer sind dann ich und der andere Kollege und ich. Und Schüler, die bestimmte Instrumente spielen. Und es gab sich so, dass also ich würde normalerweise Tasten spielen, das macht aber jetzt schon mein Kollege. Und alles andere war auch schon besetzt. Also bei Gitarre und Schlagzeug. Nee, Schlagzeug spielt auch ein Kollege von uns. Und der Bass war noch frei. Und dann sagte ich, ja, kannst du auch Bass spielen? Ich sagte, ja, ich kann aber kein Bass spielen. Aber ich kann ein bisschen Gitarre spielen. Also so lagerfeuermäßig. Ne? Und hab gedacht, ja gut, mein Bruder spielt Bass. Ne? Ja, Shoutout zu Jörg. Ne? So wie junge Leute das so machen. Ne? Wenn du es hörst. Mein großer Bruder spielt auch seit mehr als 10 Jahren. 15 Jahren oder so, Bass. Und hat sich das auch draufgezogen, hat auch Unterricht genommen und spielt auch in diversen, sag mal, Projekten, Bands, ne, wie sie da so kommen. Habe auch schon mal zusammen mit ihm gespielt, anlässlich des Geburtstags meines anderen Bruders. Da bin ich ein bisschen überrascht und das war auch eine sehr schöne Geschichte. Und ja, jetzt habe ich mir einen von seinen vielen Bässen mal ausgeliehen und übe da jetzt. Und ich hat mich echt, muss ich sagen, seitdem ich den Bass habe, spiele ich jeden Tag. Und geil. Das ist eine coole Sache. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich so eine Faszination für dieses Instrument Bass entwickle. Aber es gibt so viele coole Bass-Riffs. Das ist so auch das, ich sag mal, beim Anfänger des Basses. Also mir geht es jetzt so, dass ich so ein bisschen diese Diskrepanz habe. Ich habe einerseits so ein bisschen musikalisches Vorwissen oder Vorkenntnisse und so theoretisch wüsste ich, was man so machen müsste, aber die Finger machen natürlich noch nicht so richtig mit. Und da bedarf es natürlich der Übung. Das ist natürlich so ein bisschen frustrierend. Man denkt, ah ja, ich will das jetzt gerne und so weiter. Ne? Und wenn wir uns für die Band haben wir uns jetzt einfach ausgesucht, die Schüler haben sich überlegt, sie spielen eine. Ja, was spielt man so als erstes, wenn man so mit einer Band zusammenkommt? Etwas, was alle kennen, was alle spielen können. Was auch einfach ist, den Klassiker
Stand By Me.
Stand By Me, genau. Also das habe ich ein bisschen geübt. Und es gibt noch eine schöne Seite, Ultimate Guitar, die ich schon auch seit über einem Jahr abonniert habe. Da kann man sich nämlich professionell erstellte Tabulaturen und so weiter runterladen, auch für ganze Songs, für ganze Songbesetzungen. Für alle möglichen Instrumente, also die gesamte Besetzung. Und da gibt's halt auch diese ganzen Bassgrips, ne? Also ich spiele ja dann so ein bisschen so wie Malen nach Zahlen und guck dann halt, dass ich dann die für diesen Song dann vielleicht benötigten Töne irgendwie treffe, ohne dass ich jetzt noch nicht so das Wissen drum habe, wie man jetzt ja vielleicht improvisieren könnte, ne? Oder die Tonleitern, die Skalen spielen. Das kommt hoffentlich noch. Und aber jetzt im Moment bin ich ein bisschen bei der Technik und ja, es ist so, was mich so ein bisschen überrascht hat oder ja, was ich ein bisschen unterschätzt habe an der Technik ist, das Abdämpfen, das wirklich wichtig ist, der Leerseiten. Also wenn man sich überlegt, so ein Bass, der schwingt ja, der spielt ja in einem sehr tiefen Bass halt, ne, brauche ich jetzt glaube ich nicht erklären, dass das Bass tief ist. Aber gerade wenn jetzt im tiefen Bereich, ne, in einem Song, ich kann es ja mal kurz mal vormachen, weil es nicht zu ausführlich, aber...
Klingt spannend, ja, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass die Schwingungen sehr viel Kraft haben und die anderen Seiten mitreißen.
Das wäre jetzt irgendwie auf der E-Seite gespielt. Und wenn man jetzt irgendwie auf die höhere Seite, die A-Seite wechselt. Und dann wieder zurück auf die E-Seite. Ja, gut, ich weiß keine Leerseite, ich habe das gerade in einem Bund gegriffen, aber wenn ich jetzt vielleicht sowas spiele wie. Und jetzt wieder zurück auf die E-Seite. Die A-Seite schwingt noch mit und das ist gerade sehr unangenehm, wenn das in so tiefen
Bereichen ist. Ne? Also ja, das gibt einen Soundbrei. Deswegen muss man aufpassen, dass man dann diese mit dem einen Finger von der linken Hand, der noch gerade frei ist, diese Seite wieder abdämpft. Und das führt dann manchmal zu solchen Sachen, das ist so eine Konzentrationsgeschichte, die irgendwann sich natürlich wie bei allen diesen Sachen von alleine, also ohne dass man darüber nachdenkt, sich einstellen wird, wie beim Autofahren oder so, aber ich kann gleich das gerne mit diesem auf den Kopf klopfen und gleichzeitig mit der anderen auf dem Bauch Kreise ziehen. So, ne? Das ist erstmal, wenn man da darf nicht so lange darüber nachdenken, dass man eine Seite greift, die man aber gar nicht hört. Man spielt eigentlich mit dem anderen Finger der rechten Hand dann eine andere Seite, aber man greift trotzdem die Seite, die man gerade nicht mehr spielt, nur um diese abzudämpfen. Das ist hauptsächlich, wenn man von den oberen Seiten, also nicht den höheren Seiten, ne, runtergeht zu den tieferen. Mhm. Wenn man, was ich vorher übrigens auch noch gar nicht so richtig bedacht habe, obwohl ich schon seit mindestens 20 Jahren mit in einer Band spiele und dauernd einen Bassisten quasi vor mir habe, aber mir noch nie so darüber Gedanken gemacht habe, dass die ja wirklich nur mit, gibt natürlich verschiedene Techniken, aber so das Gängige ist so mit zwei Fingern zu spielen, Single, Zeigefinger auf der rechten Hand, ne, die Seiten zu zupfen.
Nee, ja, ich kann es mir vorstellen.
Man legt den Daumen hier auf dem Pickup ab, auf dem Tonaufnehmer und zupft dann mit der linken Hand mit der rechten Hand mit dem Zeigefinger und dem das Mittelfinger abwechselnd. Ne? Genau, und man spaziert da so ein bisschen rum. Ne? Und wenn man die höhere Seite geht, dann geht halt der Daumen so ein bisschen mit. Also der legt sich dann, wenn ich jetzt die Stimmung ist ja E, A, G, D. E, A, D. Ne? Die Leerseiten. Und wenn man jetzt vom E auf das A geht, dann legt man halt den Daumen auf die E-Seite und somit ist die E-Seite direkt gedämpft. Ne? Mhm. Also kann man dann weiter hochgehen. Nur wenn man halt, wie gesagt, runtergeht, ne? Da hat man ja nicht noch einen Daumen. Der Daumen ist halt immer dann runter. Deswegen muss man die mit den Fingern der anderen dämpfen. Also ist schon eine lustige Sache. Das macht das echt Spaß, ne? Und es gibt auch coole Sachen, die man. Bassisten sind echt coole Typen, oder? Deswegen lohnt es sich.
Basser sind auf jeden Fall coole Typen. Also ohne Bass hast du keinen ordentlichen Rhythmus in einem Rocksong. Und wir kennen genug Bands, bei denen der Bass sogar versucht, auf gleicher Ebene zu sein wie die Gitarre, ne? Oder sogar weiter nach vorne kommt. Und ich denke, so ein Bass ist schon wichtig.
Ja, ja, also es gibt natürlich viele Bassistenwitze, aber ja, das ist alles nur aus Neid, ne? Mittlerweile weiß ich.
Genau.
Also ich bin gerade dabei, also das überfordert mich total, was ich gerade gesagt habe, ne? Man möchte einfach ein paar coole Sachen spielen können und wir hören natürlich Muse seit 20 Jahren mittlerweile zusammen und die haben, das ist ja so ein Poser hier, das ist von Muse, da ist der Mr. Wolstenholm, ne? Mhm. Gibt's ja Hysteria.
Hysteria, ja.
Mit das mit so einem sehr verzerrten Bass anfängt. Ne? Also da, das ist was für Fortgeschrittene, aber trotzdem versuche ich das jetzt irgendwie seit geraumer Zeit mir irgendwie anzueignen. Also dieses irgendwie so ein Gezupfe. Ja, genau das, ne? Es ist verzerrt, es ist ein verzerrter Bass. Ne? Es wird jetzt nicht von der Gitarre gespielt, sondern wirklich vom Bass.
Schick.
Irgendwie so, keine Ahnung. Da muss man mal so leer sein.
Und es scheint so, als wärst du noch nicht zu alt, um ein neues Instrument zu lernen. Ich möchte das gar nicht verallgemeinern. Ich
bin niemals zu alt, um ein neues Instrument zu lernen, oder? Es ist gerade sogar im Alter, also so mit 40 auf jeden Fall, doch gut, gerade ein Instrument zu lernen, ne, um die grauen Zellen noch auf Trab zu halten. Ne?
Und ja, man kann sogar Mitte 40 noch einen Podcast anfangen. Also, geht alles.
Also ich meine, wenn es hier mit der Gicht und der Arthrose losgeht, dann ist natürlich mit den Greiffingern.
Dann ist mal zu spät. Das ist zu spät. Ja, ja. Also
machen, ne?
Meine Oma ist 1933 geboren, weil die sieht nicht mehr ganz so viel und da hat mal die Arthrose jetzt ganz schön hart zugeschlagen.
Ja, ja.
Das und ist bitter, sie sagt auch selbst, für eine neue Hüfte ist sie eigentlich zu alt. Hm. Das macht sie nicht mehr. Ja, ja.
Ja, also so viel zum Thema Bass spielen. Also
genau.
Meine Karriere werdet ihr wahrscheinlich hier live verfolgen können. Ich lege mal wieder zur Seite.
Tu das mal. Und schau auch mal, ob du vielleicht mit dem Mikrofon wieder Richtung Mund kommst. Ich hatte ja, das Gefühl, dass
dieser Bass dazwischen
mehr Richtung Stirn zeigen würde, weil der Bass dazwischen ist, ja natürlich, aber ne? Genau.
So, jetzt schön. Bin ich wieder da. Oh, ein bisschen übersteuert. Ja, jetzt haben wir noch ein paar Minütchen, 5 Sekunden, bis wir die Stunde erreicht haben. Da sagen wir doch einfach mal, doch nicht Tschüss, aber der Ant hat auch noch ein kleines Thema, auf das ich nochmal, zu dem ich nochmal befragen wollte. Wir haben jetzt ja gerade ein bisschen über Popkultur, ne? Also wer jetzt am Anfang gut zugehört hat, mittlerweile wisst ihr, Station ID, Popkultur und Zeitgeschehen, das sind die Dinge, die wir uns auf die Stirn geschrieben haben. Popkultur haben wir, glaube ich, können wir abhaken, genau. Ne? Für heute. Zeitgeschehen.
Das können wir abhaken, das haben ja.
So, ja, Zeitgeschehen, gerne. Zeitgeschehen. Die Umwelt, oder?
Die Umwelt, genau. Und der Umgang mit unseren Ressourcen. Ne, das im weitesten Sinne. Schränken wir es mal ein und kommen wir mal zum Thema Lebensmittelverschwendung, was uns alle angeht. Denn was uns die 80er auch gelehrt hat, im Supermarkt kriegt man alles. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war. Anfang der 80er gab es bei mir um die Ecke noch einen Tante-Emma-Laden und da ging man zur Theke, sagte, mein Name ist Steinhaus, ich kaufe hier ein. Und hab ein paar Sachen bekommen und hab nur das bekommen, was der gute Lebensmittelhändler dort eingekauft hat. Die Supermärkte haben ja in den 80er Jahren irgendwie schon einen Siegeszug vollbracht. Und auch die Bäckereien haben sich seit den 80er Jahren ganz schön verändert. Denn auch heute ist es noch üblich, am späten Nachmittag in eine Bäckerei reinzukommen, als wäre es ganz normal, nach seinem Lieblingsbrot zu fordern. Und in den meisten Fällen ist es dann auch da, weil auch Bäckereien mittlerweile mehr produzieren, als sie verkaufen.
Und ja, die Bäckereien, die dann so am Supermarkt angesiedelt sind, ne, da wird um 19 Uhr noch die Fuhre 200 Brötchen aus dem Ofen geholt, ne?
Das ist total irre, ja. Also ich habe ja bei mir im Veedel so zwei mittlerweile zusammengehörende Veedelsbäckereien. In Köln nennt man sein Viertel ja Veedel. Und die
sind, bei uns sind so im Veedel.
In unserem Veedel. Egal. Und die backen tatsächlich noch selbst, haben noch eigene Konditormeister und so. Und da gibt's die Bäckerei Kuhl, die ist bei uns in Köln-Ossendorf, ein paar Schritte von mir entfernt. Und die Bäckerei Müller, bei uns im Neu-Ehrenfeld, die gehören, wie gesagt, seit ein paar Jahren zusammen. Und warum erwähne ich das jetzt im Zusammenhang mit Lebensmittelverschwendung? Weil es mittlerweile Ideen gibt, dem entgegenzuwirken, so ein bisschen. Und eine Sache ist eine Plattform, die sich Too Good To Go nennt. Und bei dieser Plattform können sich Restaurants, Cafés, Supermärkte, aber auch Bäckereien und Hotels anmelden und täglich neu ihr Angebot reinstellen, nicht das Angebot selbst, nicht dezidiert, sondern sie nennen es Magic Bag, also eigentlich eine Wundertüte.
Die Wundertüte für den Herrn und für die Dame.
Die Wundertüte für den Herrn und für die Dame, genau. Und man kann, genau, und die Bäckereien zum Beispiel, die Bäckerei Cool macht da mit und die sagt jeden Tag, am Wochenende stellen wir 5 dieser Magic Bags bereit und die werden dann für eine kleine Mark verkauft. In der App wird das so angezeigt, so Gegenwert von 10 Euro krieg es für 3. Und der Deal ist aber, dass derjenige, der sich diese Bag reserviert, nicht weiß, was drin sein wird. Denn die Bag wird gegen Ladenschluss gefüllt, das, was übrig ist.
Ja, das ist auch sinnvoll, ja.
Genau. In dem Fall, ne, wenn es 5 Tüten sind, wären 5 Brote, 5 Baguettes, vielleicht ein paar Teilchen oder ein paar Brötchen. Manchmal wären es mehr Brote und weniger Teilchen. Aber bisher habe ich immer Glück gehabt oder oft Glück gehabt bei der Bäckerei Cool und habe immer ein schönes Potpourri gehabt, von dem man auch schön die Hälfte einfrieren konnte. Brot kann man übrigens super einfrieren. Je früher man Brot einfriert, frisches Brot, umso besser. Und das kann man am Stück machen oder auch in Scheiben. Das ist eigentlich völlig wurscht. Wenn ich vom Bäcker übrigens frisches Brot kaufe, kaufe ich es immer am Stück und schneide es dann selbst mit einem guten Messer. Und Packst danach in Küchentuch rein. Na, hier in
Alufolie.
In Handschuhe.
Ach, die Alufolie brauchst du ja für was anderes.
In Alufolie, da, genau. Da macht man ja Hüte draus. Ich habe mir jetzt schon einen Wecker gestellt. Jeden Freitag 17.40 Uhr bimmelt mein Handy, also kurz bevor wir diese Aufnahme machen, und fragt mich, ob ich nicht mal wieder eine Too-Good-To-Go-Tüte haben möchte. Denn die sind bei der Bäckerei Cool so beliebt, dass die innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft sind.
Und das ist ich wollte gerade schon fragen, ist das nicht so ein, ich könnte etwas kontraproduktiv, wenn da zu viele Leute von Wind bekommen, dann verkaufen die Leute halt den ganzen Tag über nichts mehr und am Ende nur noch die Good-to-go-Tüten. Aber nein, Quatsch, die Leute wollen ja vormittags ihre Brötchen haben, ne?
Und genau. Und es ist ja tatsächlich rationiert, ne? Also 5 To-Good-to-go-Beutel zu 1000 Kunden, die da vielleicht am Vormittag durchschlappen. Oder 1000 ist ein bisschen übertrieben für so eine Fädelsbäckerei, aber und du kriegst halt nicht das, was du möchtest, ne? Also der Deal ist ja auch noch, dass vielleicht manche Leute so eine Bäckerei kennenlernen und dann auch mal wiederkommen, um das, was sie da kennengelernt haben, weil es war mal ein Platz dabei. Ich weiß nicht, was du weißt, was ein Platz ist. Das ist ein Weißbrot, Stuten, sagt ihr, glaube ich, im Ruhrpott. Hier sagt man Platz.
Das ist ja sowas. Gerade bei diesen Bäckereiprodukten ist doch regional immer sehr unterschiedlich, ne?
Wecken, sehr unterschiedlich.
Oder heißt, ne?
Genau. Und so ein Rosinenblatt ist echt was Feines. In Brötchenform nennen wir die übrigens Wäckchen und nicht Milchbrötchen. Mhm. Ja. Auch schön. Jedenfalls.
Das ist eine super Sache. Also kann ich kurz dazwischen, weil ich denke, das liegt auch so auf der Hand. Und das ist ja gerade durch die Möglichkeit, das im Internet zu propagieren, ne? Und sich gerade sagt, das alles per Push-Nachricht oder so dann.
Genau, per App.
Per App dann, ne, zukommen zu lassen. Das müssten eigentlich alle machen.
Finde ich auch. Es ist leider schade, dass es noch nicht in allen Regionen so weit verbreitet ist. Ich habe mal geschaut bei dir in Hagen, beziehungsweise in deinem genauen Veedel, findet man leider nichts. In Hagen war es, glaube ich, genau einer oder so. Ich weiß es nicht. Es ist relativ wenig, noch nicht, aber in Köln ist es schon sehr, sehr weit verbreitet. Insgesamt machen schon 13.000 Stellen mit. Man kann sich natürlich genauso gut abends von so einem Restaurant-Buffet irgendwelche Reste holen oder so, ne? Wenn man abends noch was zu sich nehmen möchte. Das Problem ist tatsächlich manchmal die Zeit, dass man sich darauf einlassen muss, zu einer bestimmten Uhrzeit vorbeizukommen.
Also ja,
ein Zeitfenster von 15 Minuten, weil die wollen halt am Ende des Tages, ne, das zusammenpacken und danach Feierabend machen.
Genau. Ja, also ich finde das echt eine super Sache. Also alle BäckerInnen, die gerade zuhören, BäckerInnungen und InnungenInnen, mögen doch bitte hier diesem Beispiel nacheifern. Oder generell, ne? Also ich meine, Lebensmittelverschwendung, das ist so etwas, das ist auch wirklich, was ich bei mir selber sehe, was mich sehr wurmt, wenn ich etwas zu viel gekauft habe, aus Versehen. Also auch da nur, ne, Leute, geht mit Einkaufszettel einkaufen, geht nicht hungrig einkaufen. Das ist der Fehler schlechthin. Guckt, dass ihr euch nur das kauft, was ihr auch wirklich verwertet, und dann geht lieber öfter mal einkaufen, weil Lebensmittel wegschmeißen geht nicht.
Genau, das geht wirklich gar nicht. Und bei den Bäckereien heißt es, aktuell die Statistik sagt, 10% der Lebensmittel in Bäckereien landen im Müll.
Ja, ich möchte manchmal gar nicht wissen, was da passiert nach Ladenschluss mit diesen ganzen Dingen in verschiedenen, also nicht nur im Bäckereibereich, aber auch in allen anderen verderblichen Lebensmittelbereichen.
Ich meine, einige Lebensmittel, also altes Brot oder alte Brötchen, sind ja noch verwertbar, indem man daraus hier Paniermehl oder so macht, ne?
Ja, das stimmt.
Semmelbrösel.
Ja, genau, sowas, das braucht man ja nicht wegschmeißen. Wenn es einfach vertrocknet ist und nicht verschimmelt, ne? Das ist klar. Ja, und wie du gerade gesagt hast, ne, so ein Leibbrot kann man dann auch mal die Hälfte aufschneiden. Und ich würde es dann auch eher in Scheiben einfrieren, weil man es dann portioniert auftauen kann. Ne? Dann
das ist tatsächlich praktischer.
Steckt man sich auftauen, ja. Und dann, ja. Nee, super Sache. Also Ant, ja, mein Respekt, dass du da unseren Planeten rettest, ne?
Ich, ja, ich glaube, es sind mittlerweile 7 Millionen Menschen, die das machen. Und das sind gar nicht wenig. Also eigentlich jeder Zehnte schon in Deutschland. Und es gibt auch andere Dinge wie foodsharing.de. Ich weiß nicht, ob du da schon mal was gehört hast. Nur ganz, ganz kurz. Das mache ich selbst nicht. Aber ich kenne jemanden, der das macht. Und manchmal hat die so viel abgekriegt von Hafermilch zum Beispiel, dass sie sagt, sie musste so viel abnehmen von einem Supermarkt, weniger ging nicht, sondern der Supermarkthändler wollte alles loswerden, dass sie es dann unter Freunden verteilen muss.
Ja,
und das so organisieren sich Foodsharer. Und in Köln hat es sich etabliert, dass man auch so Gemüse und Obst entweder in so Art Schränken stellt oder weil es mobil sein muss, in Fahrrädern und vorne und hinten Kisten drauf hat.
Ja, ja.
Und man kann in der
wahrscheinlich auch so Hygienebestimmungen, ne?
Genau, genau. Und aber trotzdem, auch da gibt's wirklich sehr, sehr viele engagierte Menschen. Ich glaube, was steht hier? 40 Millionen ehrenamtliche Foodsaver gibt es mittlerweile, die auf foodsharing.de sich registriert haben, um Regale zu befüllen, beziehungsweise ihre Familie und ihre Freunde entsprechend mit Lebensmitteln, die wahrscheinlich kurz vorm MAD sind oder so, ne, und sonst verfallen würden, tatsächlich nochmal eine zweite Chance geben. Genau.
Ja, und dann gibt es noch dieses Containern, ne? Wo du wahrscheinlich auch noch drauf hinauslaufen wolltest.
Ja, also Container nennt man ja das, wenn der Supermarktleiter nicht die gute Entscheidung getroffen hat, das einer zweiten Verwertung wieder zu geben, sondern in den Müll zu werfen, weil der Gesetzgeber das auch so erwartet von ihm, dass er in den Müll werfen muss. Und diese Container und das Wichtige an Müll ist ja, Müll gehört dir so lange, bis er von den Müllwerkern abgeholt wurde, also auch in der Mülltonne gehört er weiterhin dem Supermarkt.
Deswegen rein juristisch gesehen, dass Containern eine Straftat ist.
Genau, genau, genau. Und genauso auch Plündern vom Sperrmüll oder so ist genauso eine Straftat, weil das, was man da hingestellt hat, immer noch den ursprünglichen Besitzern gehört.
Eigentum, ne, und Besitz sind juristisch gesehen zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
In der Tat, aber da wollen wir jetzt mal nicht in die Tiefe gehen, weil wir sind beide keine Juristen.
Auch nein, wenn wir natürlich eine Stunde elf.
Eine Stunde elf. Ja, dann sind wir wieder gut über Limit.
Ja, aber ich bin sehr, sehr, sehr schön über Limit und die Zeit verging noch wie im Fluge und man muss dazu rechnen, wir hatten ja auch dieses kleine Bonus-Satirchen am Anfang, ne? Ein Satirchen, also ein possierliches Satirchen.
Ich possierlich, das Satirchen lässt es sich auch kraulen.
Ja, dann ist es nicht handzahm, unser Satirchen.
Ja. Genau, noch ein bisschen Hausmeisterei. Ich habe ja jetzt am Wochenende wieder ein bisschen Arbeit, das hier zu schnibbeln und zu publizieren. Und beim letzten Mal ist beim Publizieren auf YouTube was schiefgelaufen. Da ist, glaube ich, nur die erste Minute hochgeladen worden. Ich hatte nicht drauf geachtet, welcher Clip ausgewählt wurde von headliners.com. Aber YouTube bringt uns gar nichts.
Leider letztendlich.
Also eigentlich können wir das mit YouTube auch lassen. Aktuell. Das ist, da haben wir nicht den Zuspruch. Unser Hauptzuspruch kommt immer noch von Spotify.
Liebe Leute, wenn ihr uns auf YouTube vermisst, schreibt einfach unsere Kommentare auf YouTube und klingelt das Glöckchen.
Genau, macht das. Und vielleicht gibt es dann auch schöne Bilder oder so, aber aktuell ist es ja meistens einfach nur unser Cover und Waveform, das die rumzappelt. Und was wir diesmal noch haben, wir haben diesmal zum ersten Mal unseren Jingle und Intro und Outro direkt quasi vom Soundboard in Zencaster eingespielt. Da bin ich auch mal gespannt, wie das wirkt. Auch einen Schritt weniger, den ich hinterher machen muss. Das, und was am meisten Arbeit immer noch macht,
sind irgendwie die... Ich sage auch einen Schritt weniger für den automatischen Kompressor. Genau. Wenn das Ganze ja durchgejagt wird, man merkt schon, dass dieses eigentlich schon fertig produzierte und gemasterte Jingle dann noch einmal gemastert wird automatisch, wodurch es ein bisschen zu arg komprimiert wird und glatt gemacht wird.
Da bin ich gespannt, was Zencaster daraus macht tatsächlich. Also beim letzten Mal habe ich es wieder durch Euphonic davor und dahinter schneiden lassen mit entsprechenden Overlap von 14 oder 4 Sekunden. Und diesmal haben wir es halt direkt in Zencaster, wobei das Zencaster, glaube ich, auch nochmal so ein hier Limiter und Kompressor und so macht, was ja Riverside letztes Mal nicht gemacht hat. Aber wie gesagt, das mit dem Upload, ich weiß nicht, hat das eine Stunde noch gedauert in der Nacht, um das nochmal, damit ich es runterladen konnte
von dir? Es war sehr, sehr, sehr müßig, ja.
Ja, Also das liegt vielleicht an unseren schlechten Breitbandverbindungen, aber in Deutschland ist es ja üblich, viel Download zu bekommen und schwachen Upload. Und wenn man einen Podcast produziert, ist es natürlich ein bisschen dämlich.
Aber hier geht's ja, ne? Also
genau, hier geht's auf jeden Fall ein bisschen besser und hier werden wir gleich nicht aufgefordert, unseren Browser offen zu lassen, sondern das dürfte eigentlich gleich noch relativ gut vonstatten gehen. Mitch, es hat Spaß
gemacht. Ja, finde ich auch. Also, dann gut, dass wir das geklärt haben. Dass ich bin sehr, sehr froh, dass du dann doch nicht unter die Spaziergänger gegangen bist.
Nee, ich habe hier schon 3 Impfungen im Arm drin.
Ja, ja.
Schöne Grüße an Bill Gates auf einmal geben lassen.
Pass auf, dass du nicht irgendwo an metallischen Gegenständen kleben bleibst. Ja, also Ade zur guten Nacht und oder wie war auch immer, die es gerade hört. Wir freuen uns wahnsinnig auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt
Potamus. Potamus. Der Podcast zu Popkultur und Zeitgeschehen.
Mit dem Matsch und dem Int. Oder so ähnlich. Ja, kommt jetzt der Jingle oder was? Oder wie, oder?
Er kommt.
Vom Soundboard. Oh, er hustet wieder.
Noch ein bisschen Bier. Alufolie, Leute.
Ich spiele noch auf Sebastian.
Mehr Alufolie.
Achtung, Sebastian. Hier ist noch ein paar.